Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Freitag, Wochenende, 7. Juni 2024. Andreas, du machst schon den Eindruck, als ob du schon zusammenpacken willst und ins Wochenende fahren möchtest.
Ja, also ich habe schon die Badehose an und die Badekappe auf und werde dann gleich reinspringen ins Wasser. Nein, wir haben heute einen schönen Tag und ich habe keine Badehose an, sondern bin hier entsprechend gekleidet, wie es sich gehört, wenn wir hier einen Podcast machen. Und wir sehen gerade auf einen blauen See, der wirklich in einem Hellblau changiert. Ein wunderschöner Tag heute. Sonne, Sommer, es sind über 20 Grad. Es ist wirklich warm hier. Und dieses wirklich aktive und dieses wirklich starke Grün im Vordergrund ist einfach fantastisch. Also wir haben ein wirklich schönes Licht jetzt in diesem Augenblick und genießen den Tag. Soweit zum Wetter.
Ja, ich mache gerade wieder meine Augenübung, gucke raus in das Grün, reiße die Augen auf, bis die Tränen kommen. Aber jetzt hast du mich unterbrochen, weil ich jetzt hier weitermachen muss. Das wirklich hilft, wenn man seine Augen ein bisschen auf Trab bringen möchte und die Sehschärfe etwas korrigieren will.
Ja, auch wenn du ein bisschen lustig aussiehst, weil ich mache das nicht so oft wie du. Und dann werden die Augen so aufgerissen. Und das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit. Da gab es eine Serie, die war bei Professor Flimmerich im Osten. Da gab es Pitti Platsch, der hatte auch so ganz große Augen. Und ich freue mich dann immer, wenn du deine Übungen machst, weil ich dann so gewissermaßen Déjà-vus habe an meine Kindheit.
Und nur deswegen mache ich es ja überhaupt. Und vor allem zum Wochenende tut das besonders gut. Ihr merkt, wir plänkeln hier ein bisschen rum, bevor wir uns überhaupt trauen, in diese Themen einzusteigen. Andreas, wir fangen mal gar nicht mit der großen Weltpolitik heute an, sondern mit einem Brand in Berlin. Also eigentlich ist es nichts Außergewöhnliches, wenn es in Berlin irgendwo brennt. Allerdings ist die Location ziemlich interessant, denn es handelt sich um den IT-Serverraum des Robert-Koch-Instituts.
Oh, oh, oh. Also da wird Herr Wieler natürlich jetzt wirklich in Aufruhr sein innerlich, wenn jetzt es im Serverraum gebrannt hat des Robert-Koch-Instituts und womöglich die Gefahr besteht, dass wichtige Akten dabei vernichtet worden wären. Das wäre natürlich dramatisch, weil Herr Wieler ja so hoch interessiert ist an einer Aufklärung der Corona-Krise. Also da wird mit Sicherheit schon Panik sein. Nicht, dass da irgendwelche Daten und Beweismaterialien zur Entlastung des Robert-Koch-Instituts natürlich dann wegkommen.
Das wäre wirklich blöd. Wobei der Herr Wieler dafür gar nicht mehr zuständig ist, sondern der Herr Schade. Und da passt ja der Name dann auch.
Ja, das ist schade. Aber Herr Wieler ist eben halt trotz alledem im Fokus ja noch. Und er braucht ja dringend die Materialien, um dann auch zu beweisen, dass er immer absolut sauber nach bestem Wissen und Gewissen, wissenschaftlich fundiert, nach bester Sachlage alles entschieden hat und vor allem auch den Hut auf hatte für das, was er selbst gesagt hat.
Was mich hier stutzig macht. Ich meine, es hat gebrannt in einem Raum des Robert-Koch-Instituts. Aber die Tagesschau meldet es. Und das wiederum finde ich verdächtig. Die haben also getitelt, Brand in Serverraum des RKI gelöscht. Keine Gefahrensituation. Details zu dem Vorfall, welche Inhalte, Größenordnung und so weiter jetzt eventuell beschädigt sein könnten, das wurde von Seiten des RKI nicht kommuniziert. Andreas, könnte es sein, dass dies schon ein Teil eines vorauseilenden Gehorsams ist, dass man sagen könnte, ja, das ist jetzt leider vernichtet worden und wir haben das ja auch gemeldet. Also es ist ein ganz normaler, selbstverständlicher Vorgang.
Naja, auch die ARD hat natürlich Sorge, die ja nun ihren journalistischen Sorgfaltspflichten immer hervorragend nachkommen, dass sie Angst haben, dass eventuell Material vernichtet wird, was die Entlastung natürlich der entsprechenden Akteure im Robert-Koch-Institut bringen würde. Ja, also Scherz beiseite, es sieht wirklich ein bisschen so aus, als könnte man da überhaupt eine solche, es ist ja keine wirklich große Meldung, dass irgendwo ein Serverraum brennt, aber beim RKI ist es eine Meldung und wenn es dann plötzlich halt, ausgerechnet die Daten, die jetzt noch gefordert werden vor Gericht, weil da noch ein paar Sachen unklar sind bei RKI, die sind leider bei diesem Brand kaputt gegangen, würde mich nicht wundern.
Ja, vor allem, weil ja die entschwärzten Protokolle, die RKI-Files, überhaupt nur den Anfang der Mikroben Krise und Pandemie betreffen und weitere Jahre, nämlich 2022 gegen Ende, 2023, das ist ja noch gar nicht überhaupt in Auftrag gegeben.
Nein, aber ich kann mir nun auch nicht vorstellen, dass man eventuell sogar Angst hat vor einem strafrechtlichen Verfahren, denn diese RKI-Files, die bis jetzt aufgetaucht sind, die sprechen ganz klar für ein Verfahren nach strafrechtlicher Natur. Aber ich kann mir nun nicht vorstellen, dass man da relevante Beweise, eventuell eine Beweislast gegen die amtierenden Personen, gegen die Angeklagten, dass man die vorher noch vernichten will. Also das können wir ausschließen, weil das wäre ja verboten.
Multipolar hat übrigens sich diese jetzt immer noch nicht in Gänze entschwärzten Protokolle angeschaut. Aber das, was jetzt doch auszuwerten war, das haben sie ausgewertet. Und darüber werden wir nächste Woche sprechen. Da sind wirklich auch wieder hochinteressante Details. Und wir denken, dass es wichtig ist, dass wir über diese Dinge immer weiter sprechen, dranbleiben, solange es geht, halt bis die Unterlagen verbrannt sind.
Also wir hatten ja nun gerade eine Information über den Herrn Stefan Homburg, Professor Stefan Homburg, so viel Zeit muss sein, der ja eine eigene quasi Nachrichtensendung macht zu den RKI-Files, die ja nun entsprechend auch entschwärzt wurden an einigen Stellen auch noch nicht. Die Presse im vorauseilendem Gehorsam sofort gesagt hat dann die Mainstream-Presse, also es gibt keine neuen Sachverhalte, die sich da ableiten lassen, obwohl das ein 2.500 Seiten Papier ist, wie die das so schnell durcharbeiten konnten, das fragt man sich, aber die sind halt Profis. Und dann kam aber Herr Homburg und hat dann gesagt, also wir haben da mal reingeguckt und haben dort schwerste Belastungen für das RKI-Personal, schwerste Belastungen für die Politik, schwerste Belastungen auch gegen die Pharmaindustrie mit Korruptionshintergründen und so weiter entdecken können, die eindeutig sind. Und es ist schon wirklich komisch, dass es ausgerechnet jetzt brennt in einem Bereich, wo Beweise hätten liegen können.
Ja, und wir haben natürlich inzwischen auch eine politische Lage, die alles andere als ruhig ist. Es wird ja an diesem Wochenende auch die Europawahl stattfinden, weswegen man natürlich in großer Aufruhr ist. Und manchmal hat man das Gefühl, Andreas, diese aktuelle Nachrichtenlage bei den Hofberichterstattern, das könnte auch eine reine Ablenkung von Themen sein, um die es gerade wirklich geht in Europa bei den Wahlen. Und so wundert man sich nicht, wenn man also einen Artikel in mehreren Mainstream-Medien sieht, über den bösen Herrn Putin. Wir haben uns jetzt mal herausgesucht, den von Bild. Da wird getitelt, neue Kuba-Krise, Fragezeichen. Putin schickt Kampfschiffe in die Karibik. Und da heißt es, es weckt Erinnerungen an einen der angespanntesten Momente der Nachkriegsgeschichte. Mhm. Russland plant noch in diesem Sommer im Rahmen von Marineübungen Kampfschiffe in die Karibik zu schicken. Das Ziel Kuba, einer der verbliebenen Verbündeten Russlands. Das jedenfalls ist mitgeteilt worden von einem hochrangigen US-Beamten gestern gegenüber der Presse. Und das kubanische Verteidigungsministerium hat das auch bestätigt. Zwischen dem 12. und 17. Juni sollen mehrere Atom-U-Boote bzw. ein Atom-U-Boot, das heißt Kasan, sowie drei weitere russische Marineschiffe in der kubanischen Hauptstadt Havanna Station machen. Und der Regierungsvertreter sagt, dass im Rahmen der regelmäßigen russischen Militärübungen man davon ausgehen kann, dass Russland eben diesen Sommer verstärkt Marine- und Luftaktivitäten in der Nähe der Vereinigten Staaten durchführen wird.
Also mich würde es ja gar nicht wundern, wenn dort schon wesentlich mehr liegen als diese beiden atomangetriebenen U-Boote. Die atomangetriebenen ist noch etwas anderes als welche, die atomar bestückt sind mit Waffen. Ich kann das nicht beurteilen, das lässt sich daraus nicht ablesen, ob es wirklich atomar bewaffnete sind oder atomar angetriebene. Das ist noch etwas anderes, das hängt das eben ja, damit zusammen, wie die Dinger eben halt fahren von der Technik her. Aber dieser Vergleich mit Kuba ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Die Kuba-Krise 1963, zur Erinnerung nochmal, da ging es darum, dass über private Frachtschiffe gewissermaßen Russland schwere Munition nach Kuba aufgebaut hat und hat damit im Prinzip USA bedroht mit Waffen, mit Langstreckenwaffen, die USA erreichen konnten oder Mittelstrecken. Dem ging aber eines noch voraus. Wir hatten eine ähnliche Situation. Die USA haben in dieser Zeit vor 1963 sowohl in der Türkei als auch in Italien schwere Mittelstreckenwaffen gegen Russland positioniert, damals also quasi ein Aggressionspotenzial aufgebaut, woraufhin dann Russland erst in Kuba dann eine Gegenmaßnahme ergriffen hatte. Und damals war es eine sehr ernste Situation und man hat so im letzten Augenblick, so schreiben es zumindest die Geschichtsbücher, einen atomaren Konflikt eben verhindern können. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Ich finde diese Vergleichbarkeit durchaus erlaubt. Natürlich ist es nicht gleich, aber wir haben eine schwere Drohkulisse des Westens durch die NATO-Vorantreibung eben halt in russisches Gebiet. Das heißt, direkt an der russischen Grenze sind Massen an westlichen Waffen positioniert, um Russland auch angreifen zu können. Natürlich spricht man immer von Verteidigung. Und wenn jetzt beispielsweise Russland sagt, okay, wir schicken da jetzt entsprechende Materialien und Munition und schweres Gerät nach Kuba, dann sind wir wieder ganz dicht an USA. Vielleicht kann man damit sogar was verhindern. Könnte sein.
Ja, also die USA wiegeln ab, genauso wie Kuba. Laut einer Erklärung des kubanischen Außenministeriums sei der Grund für den Besuch die historische Freundschaft zwischen Kuba und Russland, heißt es in mehreren Nachrichtenagenturen. In einer Stellungnahme betonte das kubanische Verteidigungsministerium, dass der Besuch in Übereinstimmung mit internationalen Vorschriften erfolgt. Und das Weiße Haus hat verlautbaren lassen, wörtlich: Wir sind nicht besorgt über die Einsätze Russlands, die keine direkte Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellen. Ein anderer US-Beamter wird zitiert, der erklärt, dass Washington die Entsendung der Schiffe als Reaktion auf die kürzliche Erlaubnis der USA an die Ukraine sieht, amerikanische Waffen gegen Ziele auf russischem Gebiet einzusetzen.
Also mal ganz eindeutig, wenn hier so die Amerikaner schon reflexartig so reagieren und sagen, da ist gar keine Gefahr, und das im Hinblick auf eine bevorstehende Wahl eines neuen Präsidenten, denn würde tatsächlich jetzt die amerikanische Bevölkerung in eine Angst kommen durch eine vermeintliche russische Bedrohung, dann wäre das natürlich ein riesen Gamechanger in USA in der Wahlsituation, denn wenn die Amerikaner Angst haben, dann wählen sie denjenigen, der kein Kriegstreiber ist. Das heißt, Biden wäre dann abgewählt. Und in Anbetracht dieser schnellen Reaktion, muss ich ganz ehrlich sagen, spricht einiges dafür, dass Russland hier eine andere Strategie spricht. Aber es ist trotz alledem alles Spekulation.
Ja, vielleicht noch mal zur Erklärung. Havanna, also die Hauptstadt Kubas, die liegt nur 165 Kilometer von Key West in Florida entfernt, was natürlich die strategische Bedeutung des Besuchs unterstreicht. Und es heißt schon, auch wenn man hier entspannt reagiert hat offiziell, dass diese aktuelle Situation in Washington genau beobachtet wird, um eben mögliche politische oder militärische Implikationen zu bewerten. Ja, die Bild kommentiert dazu: Die zunehmende Bedrohung durch Russland wird vor allem in Europa als gefährlich wahrgenommen. Bundesverteidigungsminister Pistorius verkündete am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag, die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr müsse gestärkt werden, Deutschland bis 2029 kriegstüchtig sein. Da kommen wir nachher noch mal dazu, Andreas. Ich frage mich nur, wenn Pistorius sagt, Deutschland müsste bis 2029 kriegstüchtig sein, wollte Putin wirklich angreifen, was er dementiert, kommen wir auch gleich dazu. würde er warten, bis Deutschland kriegstüchtig geworden ist?
Ja, natürlich, wenn Herr Pistorius anordnet, dass Herr Putin nicht vor 2029 überhaupt angreifen darf, dann hält sich Herr Putin natürlich dran, ist doch ganz logisch. Also diese ganze Geschichte ist einfach so, wenn es nicht so furchtbar ernst wäre, könnte man nur lauthals lachen. Auch diese Aussage, die zunehmende Bedrohung durch Russland wird vor allem in Europa als gefährlich wahrgenommen. Ich hoffe, dass er damit nicht die Europäer meint, sondern die politische Kaste, die in diese Kriegstreiberei involviert ist. Die Europäer haben weitaus weniger Angst vor den Russen, sondern sie haben wesentlich mehr Angst vor einem Krieg. Und sie wünschen sich vermutlich dringender denn je Friedensverhandlungen mit Russland, um wieder in eine Ruhe reinzukommen. Und wenn das dann eben halt von den Kriegsexperten, das sind keine Militärexperten, sondern Kriegsexperten, die natürlich auch die Rüstungsindustrie entsprechend mitvertreten, dann wird ja immer gern gesagt, der normale Bürger, der kennt die ganzen Zusammenhänge nicht. Wir Experten wissen ja die Realität. Stopp. Es gibt einen gesunden Menschenverstand und mit dem kann man da ganz sauber operieren. Und vor allem, wenn wir die Geschichte rückwirkend mal vorlegen und sagen, okay, wie ist es in der Vergangenheit gewesen? Golf von Tonkin-Zwischenfall, wo man den Vietnamkrieg inszeniert hat, von USA aus. Das war kein Angriff der Vietnamesen, sondern ein Angriff der USA. Was übrigens ein führender US-Minister aus der Zeit, kurz vor seinem Tod übrigens dann später auch ganz klar zugegeben hat, um auf seinem Sterbebett sich noch ein bisschen da diese Freiheit oder die Befreiung zu geben, weil er damit nicht sterben konnte. Also das sind eben halt die Dinge und die Erfahrungen zeigen uns, man muss hier sehr vorsichtig sein, wenn einer spricht davon, Europa hat jetzt Sorge. Nein, das stimmt nicht.
Das haben wir jetzt verstanden. Wir haben gestern einen Sonderpodcast gemacht über die Lage in Russland oder in Verbindung Russlands mit dem Westen und auch viele Aussagen von unserem Verteidigungsminister Pistorius wiedergegeben, was wir heute erweitern werden. Und in St. Petersburg hat ja stattgefunden das große internationale Wirtschaftsforum, wo Putin, also der russische Regierungschef, der russische Präsident, sich auch gegenüber westlichen Journalisten zum ersten Mal nach über 2 Jahren wieder geäußert hat. Und da hat er genau diesem Klientel gegenüber Befürchtungen westlicher Staaten vor einem russischen Einmarsch auf NATO-Gebiet wörtlich als Bullshit abgetan. Er hat also, das meldet der Münchner Merkur, dort wörtlich gesagt, Sie haben sich ausgedacht, dass Russland die NATO angreifen will. Sind Sie komplett verrückt geworden? Sind Sie so dumm wie dieser Tisch? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist Unsinn. Verstehen Sie? Bullshit. Und Putin machte auch darauf aufmerksam, dass der Krieg längst hätte beendet werden können, aber man habe sich nicht in den Abschlussprozess des Istanbuler Abkommens oder hätte sich da nicht einmischen sollen und eben keine Waffen an die Ukraine liefern sollen. Und Putin forderte darüber hinaus die westlichen Journalisten und den gesamten Westen auf, keine Dinge zu erfinden, die es nicht gäbe. Russland, das hat er dann nochmal bekräftigt, habe keine imperialen Ambitionen und werde schon gar keinen Krieg mit der NATO führen. Nochmal, das ist Unsinn, sagte er wörtlich, und geistige Umnachtung.
Ich meine, es ist schon ein hartes Wording, was er da nutzt, aber wir kennen das ja vom Westen natürlich auch, wie man dann über den Osten redet. Man hat ja es geschafft, diese gesamte Kriegssituation auf eine Person zu konzentrieren, auf Putin. Also die ganze Komplexität wird auf eine Person. Spätestens dann merkt man, dass es sich um eine primitive, vor allem auch um eine ziemlich dumme Propaganda handelt des Westens. Es ist wirklich dumm, was da läuft. Aber dass er hier der Presse natürlich einen Großteil der Schuld mitgibt, das sehe ich als absolut korrekt an. Und ich sehe diese eine deutsche Frau, die jetzt eine Klage führt, weil sie keine Zwangsgebühren mehr an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen will, wegen der nicht ausgewogenen Berichterstattung, nämlich dieser einseitigen Berichterstattung, dieser tendenziösen Berichterstattung. Und mittlerweile ist es so, dass die gerade prüfen, gibt es denn tatsächlich eine tendenziöse Berichterstattung? Man braucht ja nur mal gegenstellen, bei Talkshows, wie viele Oppositionspolitiker sind eingeladen und wie viele, die die Regierungsstrukturen vertreten, die dann dargestellt werden. Oder wie wird beispielsweise die Seite aus russischer Sicht beleuchtet und wie weit wird sie aus NATO-Sicht beleuchtet. Das heißt, von Objektivität kann hier keine Rede sein. Das bringt er hier auf den Punkt und ich kann das unterschreiben.
Also da sprudelt es ja geradezu heraus aus dem Putin-Versteher Andreas Popp.
Ja, ich hoffe, dass ich ein Putin-Versteher bin und ich hoffe auch, dass ich ein Biden-Versteher bin, denn es ist wichtig, dass wir sie verstehen. Verstehen heißt nicht, dass man jemandem automatisch zustimmt, aber Recht muss Recht bleiben.
Kann man nichts gegen sagen, wenn du so argumentierst?
Irgendwie nicht.
Nee, merke ich auch. Hier, der Münchner Merkur, was schreibt der denn? Überschrift, Wladimir Putin bedient sich Reichsbürger-Narrativs und spricht Deutschland die politische Souveränität ab. Ja, und da wird er, also der russische Präsident, zitiert. Der Merkur übernimmt hier Zitate der russischen Nachrichtenagentur TASS. Wir verstehen, dass die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nie im wahrsten Sinne des Wortes ein souveräner Staat war. Der Merkur sagt, diese Argumentation brachte Putin am Mittwoch nicht zum ersten Mal. Bereits in der Vergangenheit hatte er über die deutsche Regierung gespottet und argumentiert, dass die deutsche Politik aus den USA kontrolliert werde. Wie kommt denn der Putin auch darauf?
Naja, wahrscheinlich hat er mal eine Rede gehört von Wolfgang Schäuble, den ehemaligen Bundesfinanzminister. Denn der hat das auch deutsch gesagt. Deutschland ist seit dem Zweiten Weltkrieg nie souverän gewesen. Und das haben viele andere auch gesagt. Theo Weigel zum Beispiel hat ganz klar gesagt, dass Deutschland nie souverän gewesen ist. Gregor Gysi von den Linken spricht sogar davon, dass Deutschland immer noch unter Besatzungsstatut ist und er fordert Frau Merkel auf, und zwar im Phoenix-Sender, gibt mal rein, Gregor Gysi beispielsweise und Besatzungsstatut, dann fordert er Frau Merkel als Kanzlerin auf, die Besatzungsstatuten endlich aufzugeben. Also es sei denn, Gregor Gysi ist jetzt auch noch ein Reichsbürger. Also da wird es dann natürlich irgendwo schon tatsächlich lustig.
Ja, und der Merkur ist aber ziemlich empört über die Gedanken von Wladimir Putin, der auch jetzt hier wieder vom Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg zitiert wird mit den Worten: Es ist sogar seltsam, dass niemand in der heutigen deutschen Führung die deutschen Interessen verteidigt. Es ist klar, dass Deutschland nicht die volle Souveränität hat, aber es gibt Deutsche. Wir müssen über ihre Interessen nachdenken. Und Putin frage sich außerdem, warum Deutschland kein Gas mehr aus Russland beziehe, stattdessen Flüssigerdgas kaufen möchte, das wörtlich zu exorbitanten Preisen über den Ozean transportiert werde.
Richtig, und zwar aus USA, wodurch die amerikanische Wirtschaft letztlich partizipiert. Von Klima brauchen wir hier überhaupt nicht sprechen, bei dem, was dieses Schweröl alleine verbraucht bei den großen Schiffen, um dieses komprimierte Gas rüberzubringen. Aber vielleicht ein Datum. Es gibt 38.000 US-amerikanische Soldaten, die in Deutschland stationiert sind. 38.000. Bezahlt werden sie durch den deutschen Steuerzahler. Wie die gesamten Infrastrukturen, Rammstein und so weiter auch. Dabei von einem souveränen Staat zu sprechen, ist nun wirklich lächerlich. Also was der Merkur hier macht, ist im Prinzip eigentlich nur peinlich.
Da hast du jetzt aber eine Information aus der Kiste gezaubert mit den 38.000 Soldaten, die von Deutschland bezahlt werden.
Ja, aber das stimmt nun mal so.
Ja, ja, aber das wird sehr selten thematisiert. Die Deutsche Presseagentur schreibt zu diesem Artikel, die wird hier auch zitiert, dass der russische Präsident im Anschluss auch ein Treffen mit russischen Vertretern die Repräsentanten der AfD verteidigt habe. Mit den Worten wird er zitiert: Wir werden mit allen zusammenarbeiten, die mit Russland kooperieren wollen. Wir sehen keine Anzeichen von Neonazismus in den Handlungen der AfD. Es gebe zwar keine systemischen Beziehungen zur AfD, aber wenn sich jemand für normale Beziehungen zu Russland einsetze, dann unterstütze Moskau das. Es sei dabei nicht Sache Russlands zu bewerten, ob eine politische Kraft sich im Rahmen der Verfassung bewege. Wörtlich, wir sehen aber nichts, was bei uns Besorgnis auslösen würde.
Naja, ich meine, es ist ja wirklich eine Verdrehung hier auch der Realitäten. Es geht ja gar nicht um die AfD. Es geht ja auch zum Beispiel um Frau Wagenknecht. Jeder Deutsche, der sich dafür einsetzt, in Friedensverhandlungen mit Russland zu treten, sollte willkommen sein. Nicht nur bei den Russen, sondern auch bei den normalen deutschen Bürgern. Und ich glaube, es sind sie auch. Die Medien und die Politikdarsteller, die das Ganze anders nach außen tragen, sind eine kleine Gruppe, aber sie sind in der Macht dieser Medien. Deshalb veröffentlichen sie eine andere Meinung, als die öffentliche Meinung tatsächlich ist. Und das ist genau der Unterschied. Und wenn ich sehe, dass wir zum Beispiel keine Diskussion in den Medien haben, dass nachweislich ukrainische Soldaten mit SS-Runen und auch beispielsweise mit Hakenkreuzen auf Helmen und so weiter auftreten. Und das soll erst einmal nur als Faktum dastehen. Das kann man überall nachlesen, das kann man auch über Bilder einfach mal eingeben, über Google sogar. Die kriegt man gar nicht richtig raus. Und diese Doppelmoral ist wichtig. Jeder, der für Frieden sich einsetzt, ob AfD, Grüne, Linke oder sonst was, sollte willkommen sein.
Ja, und dass das nicht der Fall ist, das könnte damit zu tun haben, dass wir in der dunkelsten Zeit in der Weltgeschichte offenbar gelandet sind, wo wirklich alles auf dem Kopf steht. Ja, und Herr Scholz als deutscher Bundeskanzler, der hat auf die Worte Putins reagiert. Der hat gestern eine Regierungserklärung abgegeben. Und da geht es ja um dieses Lob für die AfD und sagte wörtlich: Das ist schon peinlich, dass Sie, Herr Putin, oder Sie, die AfD, so rum, gestern Lob vom russischen Präsidenten bekommen haben. Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland werden das zu würdigen wissen.
Ich glaube, das werden sie zu würdigen wissen, weil jeder kann froh sein, dass es Gespräche gibt. Das Problem ist Abbruch der Gespräche. Kein Gespräch mehr mit dem sogenannten Monster. Das sind doch die Dinge, die hier gemacht werden. Das werden die Leute zu würdigen wissen, mit welchen primitiven Methoden hier gearbeitet wird. Wer Edward Bernays beispielsweise kennt in der Thematik die Propaganda, der sieht ja in der feinsten Form, wie hier mit Ängsten gearbeitet wird und auch mit üblen, tragischen Lügen, die man produziert. Es gibt da so wunderbare Beispiele dafür, als im Ersten Weltkrieg beispielsweise die Deutschen über Brüssel über Belgien gegenüber französische Truppen eingetreten sind. Da gab es Geschichten, dass die Deutschen den Kindern die Hände abgehackt hätten und solche Sachen, die wurden in der amerikanischen Propaganda nach außen getragen. All diese Dinge waren Lügen. Und als dann Belgien befreit wurde und man dorthin geht, hat man festgestellt, dass die Kinder alle ihre Hände noch dran hatten. Und genau das sind die Probleme, die wir jetzt haben. Und ja, das ist erschreckend.
Es ist so ein bisschen wie die Brutkastlüge, ja, ja. Ne, der großen Kriege, ja. Oder eben Saddam Hussein, der Präsident des Irak, hätte Massenvernichtungswaffen heimlich gebunkert, weswegen das Land angegriffen wurde, weswegen über 1 Million Iraker gestorben sind. Ein schwerster Krieg ist in diesem Land damals wegen einer Falschaussage initiiert worden. Und das zum Beispiel, liebe Kollegen der Hofberichterstattung, ist keine Verschwörungstheorie, sondern eure Kollegen bei Wikipedia haben das da selber reingestellt.
Es gab unglaublich viele Lügen. Du hast es gesagt, ob das Irak war, ob das Libyen war, ob das Syrien war, ob das Afghanistan waren. Diese Lügen sind dokumentiert. Und wenn ich jetzt beispielsweise suche in der Geschichte, welche Lügen wurden eigentlich aus russischer Seite gebracht oder auch interessant aus iranischer Seite, die ja auch als Feindbild gelten sehr oft, dann stellt man fest, dass man da nichts finden kann. Das soll nicht heißen, dass sie jetzt nicht vielleicht doch lügen. Das will ich ja gar nicht damit ausschließen. Aber wenn man sich die Geschichte ansieht und man sieht eine Partei oder eine Gruppierung, die permanent auffällig ist, pathologisch auffällig, weil mit Lügen permanent neue Kriege inszeniert werden, es tut mir leid, dann wird es irgendwann eng.
So, und es wird noch gefährlicher, es bleibt gefährlich. Ein weiterer Artikel vom Münchner Merkur, ich weiß gar nicht, warum wir von denen heute so viel drin haben, aber es hat gerade gepasst. Also da heißt es in der Überschrift: Korridore für US-Truppen und Ukraine leeren. Also Putin wird ja jetzt wegen Kuba eine neue Aggression, eine neue Bedrohung unterstellt. Währenddessen sickert aber parallel dazu auch ein neuer NATO-Plan durch für einen möglichen Angriff Russlands. Also im NATO-Bündnisfall sollen amerikanische Truppen in Rotterdam anlanden. Das zeigen diese neuesten Pläne. Aber es wird zudem noch an alternativen Landkorridoren geplant. Und was das genau beinhaltet, dazu kommen wir gleich. Andreas, das große NATO-Manöver, das ist ja jetzt gerade zu Ende gegangen, das Steadfast Defender. Da waren mehr als 90.000 Soldaten und mehr als 50 Kriegsschiffe, 1.100 Gefechtsfahrzeuge und mehr als 80 Flugzeuge in Übungen, die das Szenario eines Angriffs von Russland auf alliiertes Territorium trainiert haben, der natürlich zum Ausrufen des sogenannten Bündnisfalls führen würde nach Artikel 5 des NATO-Vertrags.
Ja, man hat hier gewissermaßen eine Situation nachgestellt, wie dem, was wir gerade gestern war, der 6. und vor 80 Jahren war der D-Day. Das war die Anlandung der Alliierten in die Normandie mit 150.000 Soldaten seinerzeit. Und genau eine solche Situation, das war 1944, wird jetzt interessanterweise in einem Manöver jetzt nachgestellt und das Ganze dann eben halt bei Rotterdam. Aber wir sehen hier also schon, in welcher Ernsthaftigkeit man erwartet, dass die Kriegstruppen in dramatischer Form also anlanden werden über die Nordsee, über den Atlantik, um dann eben halt mit entsprechenden Korridoren, die jetzt geregelt werden. Also man kümmert sich nicht um die Bunkeranlagen für Menschen, für die Bürger, sondern man kümmert sich lieber um die Korridore für die bewaffneten Einheiten. Wir hatten gestern darüber gesprochen oder vorgestern bei dem letzten Podcast über diese Geschichte mit den Bürgern, dass man sie alleine lässt und sagt, ihr müsst euch dann irgendwas suchen da unter der Erde irgendwo, dass ihr dann überleben könnt, wenn die Bomben fallen. Das nimmt einfach tragische Formen an.
Ja, ab in den Keller, ne? Macht ja euren Keller sicher. Dazu kommen wir auch gleich noch, weil okay. Herr Pistorius, der hat ja noch ganz andere Empfehlungen jetzt an die Deutschen ausgesprochen. Also das werdet ihr heute noch erfahren, was alles zu tun ist. Der britische Telegraph, der, also es ist ja ein Mainstream-Medium aus Großbritannien, der berichtet über diese weiterreichenden NATO-Pläne, die die Verlegung von Truppen aus Amerika nach Europa für den Fall eines Krieges koordinieren. Also man geht jetzt schon fast überall von einem Krieg aus, den Europa erreicht, Europäer, Deutsche, die sind dann alle integriert in diesen Krieg. Auch Herr Pistorius spricht ja nicht ganz vorsichtig davon und sagt, naja, wir wollen mal gucken, uns aber für den Fall. Nö, also volle Kanne. Und hier heißt es also im Bericht des britischen Telegraph, alles ist so angelegt, dass die notwendige Resilienz gegeben ist, nämlich Robustheit, Reserven, aber auch Redundanzen. Das ist ein Zitat von Generalleutnant Alexander Solfrank. Und weitere Informationen will die Zeitung von anderen NATO-Offiziellen erhalten haben. Und demnach wird geplant, dass US-Truppen am Hafen von Rotterdam, also in Holland, anlanden würden und von dort über Landkorridore an die NATO-Ostflanke verlegt werden.
Naja, und da macht man sich natürlich Sorgen, denn die Häfen im Norden Europas, darunter auch in Niederlanden, Deutschland und den baltischen Staaten, die sind zum Beispiel besonders leicht angreifbar für Russland. Wir dürfen eines nicht vergessen, Kaliningrad ist ja eine Exklave von Russland und liegt direkt an Polen und ist verbunden über diese Sulwalki-Gasse, so heißt die, das liegt auf litauischem Gebiet, also eine Transitstrecke zwischen Weißrussland und eben halt Kaliningrad. Und wenn dort eben halt Waffen sind, das ist alles sehr nah. Wenn ich sehe, dass Weißrussland jetzt aufgerüstet werden könnte, das ist auch nur wenige 100 Kilometer von Deutschland entfernt. Also da wird das dann eben halt schon kritisch. Und aber auch für den Fall, dass Häfen im nördlichen Europa von dem möglichen Gegner Russland bombardiert würden, da gibt es bereits schon Pläne. Dann würden nämlich US-Truppen auf Häfen in Italien, Griechenland oder die Türkei ausweichen. Mich würde das nicht wundern, wenn das mit der Türkei nicht ganz so gut klappt, denn die sind gerade dabei, sich für die BRICS zu bewerben. Also interessanterweise, anschließend würden die Truppen aus Italien über Land, auch vor allem Kroatien, Slowenien nach Ungarn verlegt. Auch da würde ich mich nicht wundern, wenn man sich da nicht täuscht. Denn Herr Orban hat ja gerade geschafft, am 1.6. Hunderttausende von Bürgern in Budapest auf die Straße zu bekommen. Wirklich Hunderttausende. Guckt euch das an, was da gewesen ist. Und Herr Orban hat eine flammende Rede gehalten und hat gesagt, wir sind einmal in den Krieg gegangen, vor vielen, vielen Jahrzehnten. Wir werden es nicht noch einmal tun. Und wir werden uns an diesem Krieg definitiv nicht beteiligen. Aber die Kriegstreiberei ist mittlerweile so mächtig geworden, dass man versucht, auch diese Friedensapostel, die es nämlich gibt, die sich versuchen eben halt, um diesen Krieg herumzukommen, nämlich in eine Friedensverhandlung zu kommen, dass sie regelrecht übergewalzt werden von ihren eigenen Verbündeten gewissermaßen.
Ja, und dahinter steht natürlich immer wieder der Gedanke an das liebe, gute Geld. Ja. Das scheint natürlich auch immer wieder der Hintergrund zu sein, dass es so unerklärlich ist, wie der Krieg hier weiter geschürt wird, obwohl es gar nicht sein müsste. Ich meine, es kann natürlich sein, dass der russische Präsident die Unwahrheit sagt, wenn er zum Ausdruck bringt, dass er niemals die NATO angreifen würde, weil er nicht selbstmörderisch unterwegs ist. Andreas, aber die Frage ist halt, wer sagt in einem Krieg und vor einem Krieg überhaupt noch die Wahrheit?
Also erst einmal grundsätzlich keiner. Deshalb müssen wir uns an die Fakten halten, was, wann und wo geschehen ist. Und da müssen wir immer wieder zurückgehen in das Jahr 1990, DDR-Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik, die sogenannte Wiedervereinigung, das möchte ich einschränken. Und kurz davor die Auflösung der Sowjetunion aus eigener Initiative heraus. Die Sowjetunion ist nicht besiegt worden, sondern sie hat sich selbst aufgegeben und hat gesagt, wir lagen falsch und hat ihre eigenen Gebiete wieder freigegeben, um auch Friedenszeichen zu setzen. Und das war interessant, weil dann die USA den Boris Jelzin auf die eigene Seite bekommen hat, offenbar, und hat das gesamte russische, die Sowjetunion quasi, die alte, mit ihren Rohstoffen verscherbelt an Oligarchen. Und Putin hat dann irgendwann übernommen, Ende der 90er Jahre, und musste diesen Trümmerhaufen wieder auf Vordermann bringen. Und er hat es geschafft, die Russische Föderation wieder zu einem angesehenen Wirtschaftsstandort zu machen, wo das Elend tatsächlich wieder reduziert wurde in einer ganz massiven Form. Und hieraus abzuleiten, dass er jetzt einen Expansionskrieg ableiten will, das ist wirklich für mich nicht nachvollziehbar. Man kann das zwar behaupten, aber es gibt ja nicht einen einzigen konkreten Hinweis, auch warum, wo ist die Motivlage? Das ist ja wichtig.
Auch das Kräfteverhältnis. Also wenn so ein Krieg wirklich ausbrechen würde, dann hätte natürlich Russland ein großes Problem, aber vielleicht auch nicht ganz so groß, weil dann eventuell andere Verbündete hinter Russland stehen würden. Fakt ist, das kann sich keiner wünschen. Weder die eine Seite noch die andere Seite. So, und jetzt schauen wir mal, was die Bild hier zusammengefasst hat über den Plan von Herrn Pistorius. Das ist der neue Plan für den Kriegsfall. Und hier heißt es wörtlich: Immer wieder droht Kreml-Diktator Putin mit einer Eskalation des Ukraine-Kriegs und einem Angriff auf den Westen, auch auf Deutschland. Das ist ja alleine, Andreas, schon mal wirklich dazu geeignet, dass Menschen, die die Zeilen hier lesen, sofort in Panik verfallen, weil es heißt, der böse Russe könnte jetzt demnächst den Westen, vor allem Deutschland, angreifen.
Die Sache ist die, wo steht das? Wo sind die Zahlen, Daten, Fakten von relevanten Personen, von entscheidungsbefähigten Personen? Wo sind die konkreten Pläne? Wo sind denn im Prinzip die tatsächlichen Beweise für diese Aussagen? Das ist doch das Hauptproblem. Nein, wir müssen eines auch erkennen, und das erkennen die meisten auch. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Aktuell hat die NATO 32 Länder. 32 Länder von 200. Das heißt, knapp 170 Länder, 168 ungefähr, sind nicht in der NATO. Es wird so dargestellt, wenn man das hört, NATO, als wäre das der große Teil der Erde. Das ist es eben halt nicht. Das ist ein kleiner Teil der Erde. Aber wenn die NATO-Staaten, und das ist wieder ein Problem mit den Medien, eben halt nur aus der NATO-Brille alles diskutieren, dann bekommen wir nur die eine Perspektive zu sehen. Wir wissen eben halt nicht, wie denkt der Durchschnitt Südafrikaner? Wie denkt beispielsweise der durchschnittliche Südamerikaner? Wie denkt man in den asiatischen Ländern eigentlich über diesen Vorgang? der da gerade läuft. Und wir haben eines gesehen, dass Russland in der Vergangenheit, seit die Aggression gegen Russland so stark aufgebaut wurde, extrem viele Freunde angebaut hatte und mittlerweile eben halt vielleicht gar nicht mehr so unterlegen sind. Das ist ja das Hauptproblem, was da ist. Und trotzdem macht man weiter. Und mir macht eine Sorge, wenn Friedensverhandlungen nicht geführt werden wollen vom Westen, dann aus einer Schwäche heraus, nicht aus einer Stärke.
Wir möchten noch mal hinweisen auf den Sonderpodcast von gestern. Da ist unter anderem General A.D. Kujat zitiert worden, der nämlich genau auf das dringt, was du hier auch immer wieder anführst, Andreas, auf Friedensverhandlungen, auf zunächst diplomatische Verhandlungen und dann Friedensverhandlungen, damit Ruhe einkehren kann. Und das scheint im Moment vom Westen nicht sehr gutiert zu werden. Also es wird eben Putin immer wieder unterstellt, dass er den Westen angreifen will. Ich möchte noch mal das Zitat von Putin aus St. Petersburg bringen, der wörtlich gesagt hat, sie haben sich ausgedacht, dass Russland die NATO angreifen will. Sind sie komplett verrückt geworden? Sind sie so dumm wie dieser Tisch? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist Unsinn, verstehen Sie? Bullshit. Für mich klingt das schon fast wie verzweifelt, wie beschwörend, hört doch endlich mal zu, wir wollen euch nicht angreifen.
Ja, und das sind ja jetzt eben die Situationen, wo spätestens der Westen sagt, das bekommen nun viele mit, auch wenn die Medien das versuchen zu unterdrücken, diese Aussagen von Putin. Aber sie bekommen es mit und sie können ja nicht alles unterdrücken. Und dann sagt doch jeder Normale, der halbwegs vernünftig denkt, also weiter als von der Tapete bis zur Wand, wenn er das sagt, geht in die Gespräche rein. Er signalisiert mit diesen Aussagen doch Gesprächsbereitschaft. Das ist doch schon so. Aber an dieser Stelle zu sagen, der lügt ja nur und ist ein Diktator, das sind nur primitive Abwehrfloskeln, die nicht fundiert sind. Und das spricht eben halt für einen ganz anderen Hintergrund.
Ja, also es ist natürlich wieder dünnes Eis, auf dem wir uns hier bewegen. Und ich möchte auch noch mal betonen, dass wir überhaupt nicht für eine der beiden Seiten hier Stellung beziehen wollen, also persönlich Stellung beziehen wollen, sondern es muss einfach sachlich beleuchtet werden. Und das scheint ja in dieser Zeit völlig abhanden zu kommen. Das sehen wir auch an der deutschen Innenpolitik, wo man nichts mehr sagen darf, ohne sofort eins auf die Mütze zu bekommen, wenn es nur ein bisschen Kritik an den wunderbaren Handlungsentscheidungen der Ampel betrifft.
Ja, also ich bin mittlerweile auch auf einen Punkt, wo es mir egal ist, ob man mich zum Putin-Versteher oder sonst was erklärt. Es geht darum, dass Hunderttausende von Menschen, jungen Menschen, die eigentlich gesund waren, die in der Ukraine in diesem Krieg quasi oder dem Krieg zum Fraß vorgeworfen wurden, die getötet wurden, wenn man die Motive kennt, sogar ermordet wurden. Und das sind die Probleme, und zwar auf beiden Seiten. Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt Europa mit komplett reingezogen werden könnte, dann ist es so, dass es eben halt um viele Hunderttausende, vielleicht sogar um Millionen Tote gehen könnte, mit denen man hier spielt. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, immer wieder zu sagen, es muss verhandelt werden und alles andere ist einfach eine Kriegstreiberei, die mit nichts mehr zu rechtfertigen ist. Und ich glaube auch aufgrund der Möglichkeiten der Informationsquellen, auch der alternativen Medien, wird man diesen Widerstand, der vom normalen Volk kommt, die noch halbwegs denken können, nicht mehr wegzudiskutieren sein und auch in den Geschichtsbüchern nicht mehr wegzudiskutieren sein. Dieser Krieg wird anders in die Geschichte eingehen als der Zweite und der Erste Weltkrieg. Auch da könnte man ja über bestimmte Formulierungen noch mal diskutieren.
Andreas, bei der nächsten Überschrift, wir kommen hier gleich zu dem Plan von Herrn Pistorius, aber ich habe gerade eine Meldung gesehen bei Epoch Times. Die Überschrift lautet, die Bundeswehr braucht für NATO-Verpflichtungen deutlich mehr Soldaten. Also nicht nur deutlich mehr Waffen, nicht nur deutlich mehr Geld, sondern jetzt, ich sage es wirklich in Anführungsstrichen, aber so wirkt es auf mich, Menschenmaterial.
Ja, auch der Spiegel ist in der Sachen dieser Menschenmaterialaufstockung ganz vorne mit dabei. Das waren ja auch diejenigen, die sich mit der Thematik der Bunker und der Eigenvorsorge der Bürger auseinandergesetzt hat. Ja, man will 75.000 neue Soldaten, Soldatinnen und Soldaten, sagt man sogar, haben. Und es geht insgesamt um eine Erhöhung von 272.000 Soldaten. Das hat Herr Pistorius ganz deutlich gesagt, die angeworben werden müssen. Und ich sage mal, man versucht sie zu locken, und wenn sie dann aber nicht kommen, dann gibt es weitere Schritte, sie dann eben halt auch zu zwingen. Alle ab 18-Jährige werden jetzt offenbar angeschrieben vom Bund. Die müssen einen Bericht abgeben zu ihrer körperlichen Fitness. Vor allem sind das die Männer, Frauen nicht. Und Männer müssen antworten, Frauen müssen nicht antworten. Wenn Männer ab 18 allerdings nicht antworten, dann werden sie mit Sanktionen belegt. Das heißt, sie werden bestraft.
Und wenn man jetzt sieht, wie die Ukraine, wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass es irgendwann nicht mehr ein Krieg um die, sondern für die Ukraine werden könnte, so wird es ja dargestellt. Wir haben heute einen Beitrag drin von einem amerikanischen Nachrichtenportal Zero Hedge, und da heißt es, dass die US-Botschaft jetzt warnt, dass Ukrainer, die die Doppelbürgerschaft haben, nämlich die ukrainische und die amerikanische, dass die um Himmels Willen nicht in die Ukraine einreisen sollten, weil sie dort festgehalten und nicht mehr rausgelassen werden.
Das habe ich noch nicht gehört.
Ja, ich kann das mal vorlesen. Ja. Die US-Botschaft in der Ukraine hat diese Woche eine etwas unerwartete Warnung herausgegeben. US-ukrainische Doppelstaatsbürger könnten nach dem neuen Mobilisierungsgesetz des Landes daran gehindert werden, die Ukraine zu verlassen, infolge des Kriegsrechts, das eben nach dem Kriegsbeginn im Februar 2022 in Kraft trat, dürfen ukrainische Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nicht verlassen. Bislang gab es Ausnahmen für US-amerikanisch-ukrainische Doppelstaatsangehörige, aber eine neue Aktualisierung des nationalen Gesetzes bedeutet jetzt, dass Amerikaner nun von Wehrpflichtigen zusammengetrieben und möglicherweise an die Front geschickt werden könnten.
Ja, es ist schon wirklich eine unglaubliche Entwicklung. Also man hat hier offenbar keine Soldaten mehr in der Ukraine. Das Menschenmaterial ist erschöpft. Da liegen die Leichen einfach vorne irgendwo an der Front und werden zum Teil auch gar nicht mehr gefunden. Und jetzt muss man eben halt irgendwie neue dazu holen. Und das sind eben halt die tatsächlichen faktischen Grausamkeiten, die man sich immer klar machen muss, auch als Bürger, wenn man beispielsweise durch die Stadt läuft und gegen rechts demonstriert.
Ich möchte noch mal dieses Wort auch jetzt zum letzten Mal benutzen. Menschenmaterial, das ist immer bitte in Anführung gesetzt. Wir haben es jetzt deswegen so formuliert, weil es wirklich zynisch ist, wie diese Forderungen jetzt aufgestellt werden. Also, dass Deutschland auf einmal für die NATO so und so viele, und da steht eben doch Soldatinnen und Soldaten, zur Verfügung stellen soll. Das, was eben so ganz allmählich begann, dass eventuell eine Wehrpflicht eingeführt werden sollte, das ist noch gar nicht lange her. Das ist wenige Monate alt, diese Forderung. Und jetzt auf einmal fordert die NATO schon so und so viele zigtausende deutsche junge Menschen an für die Front.
Ja, also man ist sprachlos. Ich kann das nicht mehr kommentieren.
Ja, und jetzt wollen wir mal in diese Liste gehen, die Herr Pistorius und die Bundesregierung sich ausgedacht haben und als ihren neuen Kriegsplan bezeichnen.
Hat das veröffentlicht?
Das hat die Bild veröffentlicht. Das genau heißt dieses Papier die Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung, RRGV. Die stammt von 1989 und wurde jetzt aktualisiert. Und darin steht, welche Regeln gelten, welche Maßnahmen im Krieg zu ergreifen sind. Denn, heißt es hier, NATO-Truppen müssen durchs Land an die Ostflanke transportiert werden, wo auch die Bundeswehr sein wird. Heißt, Staat und Bürger müssten dann großenteils ohne die Soldaten auskommen. Und Innenministerin Faeser wird zitiert mit den Worten, das fordert sie, Alle staatlichen Ebenen müssen eng zusammenwirken und die militärische und zivile Verteidigung haben wir eng verzahnt. Was meint sie damit?
Naja, das bedeutet, dass jetzt also Polizei oder sonstige Kräfte, vielleicht gibt es dann noch irgendwelche anderen Soldaten, die man dann auf einer privaten Ebene, Söldner zum Beispiel, ranbringt. Man muss ja letztendlich, wenn die Soldaten, die auch für die Sicherheit zuständig sein können im Inneren des Landes, auch bei Katastrophen wie zum Beispiel Naturkatastrophen, dann sind ja gar keine mehr da. Wer soll denn die Dämme schützen? Wer soll denn die Säcke da schieben, wenn es beispielsweise wieder eine große Sturmgeschichte gibt, THW und so weiter? Und die werden dann quasi unter einer Kriegsführung gestellt, unter einem Kriegsmanagement, um dann eben halt versuchen, die Lage halbwegs stabil zu halten.
Weiter heißt es, also es ist wirklich zum Gruseln, was hier so by the way veröffentlicht wird. Hier heißt es, erfolgen Angriffe an vielen Orten gleichzeitig, können die Menschen nicht überall mit sofortiger staatlicher Hilfe rechnen. Sie müssen deshalb vorbereitet sein, sich zunächst selbst zu helfen. Nächster Punkt. Beginnt der Angriff, warnt der Bund über das modulare Warnsystem. Blitzschnell verbreitet sich die Meldung über Radio, Internet, Apps. Nächster Punkt. Haben wir neulich drüber gesprochen. Bunker. Kellerräume in Massivbauweise. Tiefgaragen oder U-Bahn-Stationen sollen als provisorische Bunker genutzt werden, denn die Angriffe erfolgen wörtlich mit teils extrem kurzen Vorwarnzeiten, sind deshalb eine besondere Herausforderung. Nächster Punkt. Während Deutschland sich verteidigt, darf sich der Bundestag nicht auflösen. Magst du das ein bisschen näher erklären?
Ja, wir hatten das schon einmal. Es gibt also im Grundgesetz tatsächlich eine Regel, dass in dem Moment, wenn ein Kriegsfall ausgerufen wird, sich der Bundestag und die jeweilige Regierung nicht auflösen darf. Das heißt, es kommt dann auch nicht zu Wahlen. Und wenn man das jetzt erkennt, während Deutschland sich verteidigt, darf sich der Bundestag nicht auflösen, dann frage ich mich, ob das auch eine Hintertür ist in Anbetracht der neuen Wahlen, die ja irgendwann kommen werden, um dann in Deutschland eventuell sogar den Kriegsfall auszurufen, um die Wahlen zu verhindern, damit die Falschen dann nicht rankommen. Also auch das ist ja im Prinzip ein ganz übles Gedankenmodell, was dahinter stehen könnte.
Jetzt kommt auch ein Punkt, den ich besonders interessant finde. Falls also der Kriegsfall ausgerufen wird, werden die Medien verpflichtet, wichtige Bekanntmachungen, zum Beispiel neue Gesetze oder Informationen, unverzüglich zu senden.
Ja. Das ist natürlich auch so ein Ding, womit hier natürlich auch eine gewisse Willkür schon angekündigt wird, weil dann werden die neuen Gesetze, wir sind ja dann im Notfall, wir sind ja ständig in der Angst, dass wir angegriffen werden und Atombomben auf Deutschland fallen, da wird ja eine Riesenangstpropaganda aufgebaut wird. Um das mal ganz klar zu sagen, es handelt sich auch um eine klare Propaganda des Aufbaus der Angst, die hier über die Bild-Zeitung zum Beispiel verbreitet wurde, die natürlich letztendlich von dem System aufgebaut wurde.
Na gut, die Bild, die wiederholt nur das, was Herr Pistorius da zum Besten gegeben hat, ja. Und wiederholt das in dieser Liste hier. Also ich würde mal sagen, die Propaganda kommt da in erster Linie aus dem Bundesverteidigungsministerium. Und dann heißt es hier in einem der nächsten Punkte, der Staat ist auf zuverlässige Kommunikationssysteme für Verschlusssachen angewiesen. Das heißt, mit spezieller Technologie sollen Spionageangriffe abgewehrt werden. Nächster Punkt. Die Behörden können in umkämpften Gebieten Evakuierungen anordnen. Familien sollen dabei nicht getrennt werden. Nächster Punkt. Krankenhäuser sollen sich auf eine plötzlich anfallende große Anzahl von Patienten über einen längeren Zeitraum vorbereiten, ist für mich auch klare Panikmache.
Naja, klar, logisch, weil man dann damit rechnet, dass dann, wenn tatsächlich Raketen einschlagen würden und Menschen unterwegs sind, das wurde ja auch genauso formuliert, welche, die zum Beispiel beruflich unterwegs sind oder mit der Familie in den Urlaub fahren und werden dann überrascht auf einer Reise und wissen dann nicht, wo sie hingehen können und so weiter, dann ist die Frage, wie findet man einen Bunker, gerade in großen Ballungsgebieten? Und zweitens muss man natürlich auch damit rechnen, dass dann Fälle von Krankenhaus Einlieferungen stattfinden können. Noch eins mit den zuverlässigen Kommunikationssystemen, wo du so rübergegangen bist. Ich vermute, da wird man natürlich arbeiten mit den herkömmlichen Funkgeräten. Also weg von dem digitalen System. Auch das ist wichtig. Übrigens auch für euch alle. Seht zu, dass ihr im Rahmen eurer Nachbarn, mit denen ihr vielleicht übereinstimmt, dass ihr dort Walkie-Talkies kauft oder euch irgendetwas zulegt in dieser Art, wo ihr untereinander auch mit in die Kommunikation gehen könnt. Ganz wichtig, dass Kinder zum Beispiel so ein Ding bekommen. Wenn einer mal so ein Teil am Mann hat, ein solches Gerät, kann er zum Beispiel auch in, falls man sich mal verliert, aber man trotzdem in der Nähe ist, Verschüttungen, ein Raum wird beispielsweise verschüttet oder sowas, Kontakt halten. Auch das halte ich für wesentlich.
Ja, danke schön. Wir gehen mal hier noch weiter in die Liste, die uns anheimgestellt wird. Im Kriegsfall, das stimmt natürlich, wenn wirklich Krieg wäre, dann droht Deutschland eine Versorgungskrise, klar. Zum Beispiel bei Obst und Gemüse. Das Ernährungsministerium kann deshalb die Ausgabe von Lebensmitteln rationieren. Ist eigentlich auch eine normale Maßnahme. Der Bund, heißt es weiter, lagert an Geheimorten Weizen, Roggen und Hafer. Außerdem gibt es eine Notfallreserve mit Reis, Hülsenfrüchten und Kondensmilch, um für eine bestimmte Zeit die Bevölkerung, insbesondere in Ballungsgebieten, mit einer warmen Mahlzeit am Tag versorgen zu können. Bedeutet ja auch, Andreas, nichts anderes, als dass diejenigen, die nicht in einem Ballungsgebiet leben und irgendwie die Möglichkeit haben, ein bisschen was für die Selbstversorgung tun, hier natürlich auch zumindest mal trainieren können für ein sogenanntes Prepper.
Ja, das sollte man wirklich tun. Und ich habe mich ja mit dem Stefan von Outdoor Chiemgau darüber unterhalten, auch was diese sogenannten Geheimorte anlangt, wo Weizen, Roggen und Hafer sind. Also es gibt ja für eine bestimmte Zeit, und die Frage ist, wie lang ist denn diese bestimmte Zeit? Das Entscheidende sind nämlich Hülsenfrüchte und Kondensmilch. Also wenn die Leute sich dann quasi ihre Linsen in Kondensmilch aufkochen und dann von einer warmen Mahlzeit sprechen, also das sind wirklich schon irrsinnige Vorstellungen, die hier zutage kommen.
Ja, dann Lieferungen von Ersatzteilen für Militärfahrzeuge, die haben Vorrang vor anderen Waren. Und die Behörden können Firmen verpflichten, nur Waren für Verteidigungszwecke zu produzieren. Ebenso heißt es hier, falls eine Warenknappheit droht, kann das Wirtschaftsministerium Preise festsetzen und Bezugsscheine einführen.
Ja, das ist alles das, was wir natürlich schon hatten. Das sind Erfahrungen auch aus dem Zweiten Weltkrieg, wo man die Menschen dann versuchte, irgendwie über Wasser zu halten, dass sie überleben können, indem dann die Waren und Dienstleistungen eben über den Staat dann entsprechend verteilt wurde. Also unterm Strich gesehen sind das ja logische Situationen. Das Problem ist, die Gesamtsituation, die dazu führt, die wiederum sehe ich als hausgemacht. Es bräuchte alles gar nicht sein. Das ist der eigentliche Punkt.
Ja, und die Liste ist noch nicht zu Ende. Private Unternehmen, wahrscheinlich auch Privatleute, müssen im Ernstfall ihre LKW, ihre IT-Infrastrukturen dem Militär zur Verfügung stellen. Also man hat, hier wird wirklich ein Bild gezeichnet. Ne? Man bekommt einen Eindruck, ja. Der Krieg, der eigentlich in der Vergangenheit uns von den Vorfahren berichtet wurde, der bekommt jetzt Gestalt in unserem Leben. Obwohl eigentlich noch gar kein Krieg ist.
Ja, ich finde das ganz wichtig, diese Punkte auch mal durchzugehen. Also hier sind zum Beispiel ganz einfache Sachen, über die man vielleicht gar nicht nachdenkt. Das ist tatsächlich das Bild, was im Kopf projiziert wird, auch um Panik zu machen, um das deutlich zu sagen. Das muss so gar nicht kommen. Aber wenn es so nach außen getragen wird, ist es schon sehr ungewöhnlich. Denn meine Erfahrung zeigt, dass die Regierung eher kein Interesse haben, die Menschen aufzuklären. Und wenn sie dann so rigoros aufklären, dann frage ich mich, ob das nicht eine Propaganda ist, um das auch noch mal zur Entschärfung reinzubringen. Man spricht zum Beispiel hier von der Müllabfuhr, die fährt auch im Krieg, also quasi Details. Da geht es zum Beispiel darum, um Seuchen zu verhindern, soll auch im Krieg die Müllabfuhr fahren. Das sind so Informationen, die nicht wirklich relevant sind, um die Leute in der Ruhe zu halten, sondern eher innerlich aufzupuschen, um das auch mal ein bisschen in diesen Zungenschlag reinzubekommen. Außerdem sollen Notvorräte an Trinkwasser bevorratet werden und das gilt auch für Löschwasser. Panzer- und Truppenfahrzeuge, auch ein Punkt, haben Vorrang auf Straßen und Schienen. Das ist logisch, wenn man Krieg hat. Der normale Verkehr kann deshalb eingeschränkt werden. Auch Busse, U-Bahnen und Züge können gestoppt und der Flugverkehr eingestellt werden. Wichtig übrigens für diejenigen, die irgendwo hinfliegen und plötzlich nicht mehr wegfliegen können, weil der Flugverkehr eingestellt wurde. Also nicht ganz ungefährlich. Auch das Thema Eisenbahnbrücken ist hier beschrieben worden. Die sollen nämlich besonders geschützt sein. Und da wird Gerät bereitstehen dann, um provisorische Brücken über Flüsse zu bauen. Also es sind sehr konkrete Aussagen.
Was mir hier auffällt bei dieser Liste, dass Wetterdienste zum Beispiel im Extremfall nicht mehr über das Wetter berichten dürfen, aus Sicherheitsgründen.
Ja, natürlich, das ist ganz klar, weil es ist ganz, ganz wichtig für bestimmte Angriffe zu wissen, gibt es Stürme, es gibt die ballistischen Kurven von Fluggeschossen beispielsweise, es gibt auch diese Seitendrift, wenn starke Stürme von der Seite kommen, dass die Munition dann eben halt abgelenkt wird und so weiter. Dann gibt es bei Nebelbänken Schwierigkeiten eben halt auf Sicht zu kämpfen, das ist auch ganz wichtig, oder bei Regen und so weiter. Das heißt, erschwerte Bedingungen, wenn man jedes Mal einen Wetterbericht gibt, das ist genauso wichtig wie bei einem privaten Flugzeug oder bei einem Passagierflugzeug, dass die Wetterbedingungen immer ganz relevant sind, um eben überhaupt sicher operieren zu können, auch bei privaten Flügen.
Ja, mich macht wirklich nervös diese NATO-Forderung nach 75.000 weiteren Soldaten aus Deutschland. Das ist das, wenn ich hier jetzt lese auf dieser Liste. Im Kriegsfall leben die Pflichtdienste für Wehrpflichtige wieder auf. Das heißt, dass die Bürger jederzeit eingezogen werden können. Und die Jobpflicht ab 18 besagt, dass die Arbeitsagentur dann Bürger ab 18 Jahren verpflichten kann, in bestimmten Jobs zu arbeiten, zum Beispiel in der Pflege oder Post oder Bäckereien. Und die Arbeitsagentur kann genauso verbieten, in diesen Bereichen den Job zu kündigen. Auch Arbeiten an Sonn- und Feiertagen muss dann hingenommen werden. Also man muss sich für das Land einsetzen, für dieses Land, das hier gerade so heruntergewirtschaftet wird. Und unter anderem sollen auch die Ärzte, Psychologen, die Pfleger und Tierärzte im Kriegsfall aufgeteilt werden auf Bundeswehr und Zivilgesellschaft.
Ja, man kann also wirklich nur sagen, dass man jeden Menschen dann gegen seinen Willen in diesen Krieg als aktiven Teilnehmer reinnehmen kann. Also da wird jemand von seinem Arbeitsplatz weggeholt, in eine Uniform gesteckt und zur Front geschickt. Dasselbe sehen wir gerade in der Ukraine, weil nicht mehr genügend Soldaten da sind, dass man dann Zivilisten wegholt und die dann einfach zwangsverpflichtet. Und spätestens, wenn man an der Front steht und auch Gefahr für Leib und Leben empfindet, fängt man natürlich auch an zu kämpfen, ob man will oder nicht. Auch interessant ist ein letzter Punkt. Die Telefonleitungen können eingeschränkt werden, wenn die Bundeswehr sie benötigt. Das nochmal als Hinweis für eine Funkanlage. Ganz wichtig.
Ja, also so ein, du meinst so ein Handfunkgerät, ne?
Walkie-talkie, genau.
Ja. Aber am besten nicht so eins aus Plastik und was für Kinder verkauft, sondern dann schon ein bisschen was Solideres.
Du kannst ja mal gucken, ob du was einstellen kannst sogar.
Ja, kann ich ja mal gucken. Die nächste Meldung dürfte wahrscheinlich unsere letzte Meldung heute sein, obwohl wir noch so viele hätten. Wir haben, ja, es reicht auch, ne? Es reicht euch wahrscheinlich auch heute schon wieder, ne? Ja. Das ist ja, aber ihr Lieben, nochmal, wir besprechen diese Dinge nicht, damit ihr in Panik kommt, sondern ihr wisst, dass wir auch immer wieder dazu aufrufen, egal welche Herausforderung, welche Bedrängnis an uns herangetragen wird, dass wir in der Kraft und im Gottvertrauen bleiben können und sollen.
Ja, das ist wichtig. Wir müssen erkennen, dass wir hier eigentlich nur eines machen. Wir lesen die offizielle Berichterstattung vor und interpretieren sie, was man will. Und mit dieser Panikmache, die jetzt stattfindet in den Krieg, wird ja ein Bild erzeugt, als wäre dieser Vorgang nicht mehr in irgendeiner Form einzudämmen, als wäre es Fakt. Und wenn wir alle annehmen, dass es jetzt zu diesem Krieg wirklich real kommt, dann kommen wir in eine Ohnmacht. Wir fühlen uns ohnmächtig, weil wir sagen, wir können nichts dagegen tun. Aus diesem Grunde müssen wir uns mit unseren morphogenetischen Feldern, das heißt mit unseren Gedankenstrukturen, ganz klar dagegen stellen und auch ganz klar sagen Nein und alles tun zur Verweigerung, um eben halt an dieser Brutalität eines Krieges nicht mitwirken zu wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass wir genau aus diesem Grunde diese gigantische Propaganda haben, dass die Menschen das Gefühl haben, der Drops ist gelutscht, der Krieg kommt nun und ist nicht mehr abhandelbar. Friedensverhandlungen sind möglich. Die Deutschen können auf die Straße gehen und es kann auch sein, dass die Leute, die einfach nur gegen rechts demonstrieren und einfach überhaupt die Realität komplett verloren haben, dass die auch irgendwann sagen, ich gehe auf die Straße und kämpfe gegen den Krieg.
Wir haben ein sehr spannendes, kurzes Video heute eingestellt, wo Daniele Ganser über die sogenannten Angstfestivals spricht, nämlich welche Themen dazu geeignet sind, die Bevölkerungen, plural, weltweit in Angst und Schrecken zu versetzen, damit man sie in der Hand hat, damit sie, ja, nicken, bitte mehr Überwachung, damit uns niemand mehr angreifen kann, damit sie gefügig werden.
Ja, ich bitte euch, seht euch das alles an. Das dauert nur ein paar Minuten, dieses Ding. Aber er bringt mal deutlich auf den Punkt, hätten wir das Jahr 2001, als Herr Putin eine Rede in Deutschland gehalten hat, vor dem Deutschen Bundestag und alle Abgeordneten stehend Herrn Putin applaudierten in Berlin, hätten wir damals gesagt, wir haben Angst vor dem Russen. Zu der Zeit war Al-Qaida in. Man hatte gefälligst Angst zu haben vor Al-Qaida. Wer da etwas von dem Russen gesagt hätte, da hätte man sagen müssen, stopp, du bist zu früh. So weit ist es noch nicht, das kommt noch. Und er bringt es so auch mit einem Humor, tragikomödisch, komödiantisch gewissermaßen auf den Punkt, wie wir immer zu einer bestimmten Zeit bestimmte Dinge zu denken haben und davor Angst zu haben. Anfang der 80er Jahre war es AIDS, da war es das Ozonloch, in den 70er Jahren war es die Eiszeit, die kommt. Man hat genau das Gegenteil gesagt vom heute. Die Erde wird gefrieren und es gibt keine globale Erwärmung, sondern der gesamte Eispanzer wird die gesamte Erde bedecken. Dann hatten wir das Waldsterben. Alle waren in der Angst und wer während des Waldsterbens gesprochen hat, beispielsweise über AIDS, der war gar nicht in. Und das ist genau der Punkt. Dann hatten wir die Virusprobleme und jetzt haben wir wieder die Russophobie, die aufgebaut wird. Das sind Mechanismen, um die Menschen immer in konkrete Angst zu halten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel komme und sage, ich habe Angst vor Viren, dann bin ich nur noch halb in. Auch wenn man schon wieder aufbaut, jetzt irgendwelche H5N1-Viren und so weiter. Aber das ist wirklich wichtig zu erkennen, wie man mit den Menschen spielt.
Lasst nicht mit euch spielen. Haltet den Herd eurer Gedanken rein. Macht euch selber eure eigenen Gedanken. Zieht eure eigenen Schlüsse. In keiner Pandemie sind alle Menschen gestorben. In keinem Krieg sind alle Menschen gestorben. Egal, was auf uns zukommt, wenn wir auch im Gottvertrauen bleiben und natürlich Warnungen ernst nehmen, eben auch die Zustände erfassen wollen und nicht sagen, ach, Politik interessiert mich doch gar nicht. Ja, das sind die Gefahren, wenn wir uns eben nicht interessieren. Das heißt, bleibt wachsam, bleibt achtsam, bleibt in eurer eigenen Kraft und wir werden heute im Abendgebet auch wieder ein Abendgebet machen gegen die Angst, denn das ist ganz wichtig. So, jetzt kommt aber noch ganz zum Schluss ein Video, das wir heute auch eingestellt haben. Das könnt ihr euch auch angucken, falls noch nicht geschehen. Das ist wirklich ein Beispiel, das längst nötig war, dass jemand wie Dr. Theodor Weimer, der Mr. DAX ist, der Chef der deutschen Börse ist, sich mal richtig auskarpunkt. Denn er hat sich in einer großen Rede, wo war denn das? Bei einer Diskussionsveranstaltung des Wirtschaftsbeirats Bayern, aber wirklich sehr deutlich ausgedrückt. Er lässt an dem Superminister und Vizekanzler Habeck kein gutes Haar mehr. Er sagt wörtlich, ich habe inzwischen mein 18. Treffen mit unserem Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck hinter mir und ich kann Ihnen sagen, es ist eine schiere Katastrophe. Die anfängliche Sympathie, weil er, also Habeck, gut zugehört habe und ein paar Dinge richtig gemacht habe, die sei schnell gewichen und inzwischen kommen, sagt Herr Dr. Weimer, die Fundamentalisten immer mehr durch. Andreas, wenn der Chef der deutschen Börse, der ja nun wirklich auch über den Zustand der Unternehmen ein ziemlich gutes Bild sich machen kann, so etwas öffentlich äußert, dann kann man entweder fragen, hat der Suizidgelüste oder ist das die letzte Verzweiflung?
Nein, ich glaube einfach auch, dass er weiß, dieses Ruder ist nicht mehr zurückzurudern. Das geht nicht mehr. Da ist letztendlich schon alles so weit zerstört worden. Herr Habeck geht ein als einer der schwersten Zerstörer und der menschenverachtenden Personen, die wir in der deutschen Geschichte zu verzeichnen haben. Das ist einfach so. Und das Ganze natürlich unter dem Deckmantel des Guten. Aber das kennen wir ja. Fast alle Zerstörer haben unter dem Deckmantel des Guten und des Ehrlichen gearbeitet. Und was dieser CEO dort deutlich sagt, ist eine komplette Zerstörung der Wirtschaft. Die Automobilbranche ist final zerstört worden. Die halbwegs noch funktionierenden Unternehmen, die wandern momentan alle ab nach USA. Er beschreibt quasi den ökonomischen Krieg der Vereinigten Staaten von Amerika mit ihrem Vasallen Bundesrepublik Deutschland, die wie gesagt mit zigtausenden von amerikanischen Soldaten letztendlich auch bedient wird. Und das bedeutet hier ganz klar, dass dieser Krieg gegen die europäische Wirtschaft und speziell gegen die deutsche Wirtschaft aus USA kommt. Das ist für mich einer der wesentlichen Aspekte, weil die Filetstücke werden herausgeholt. Das ist also tatsächlich ein Krieg, wo die Wirtschaft annektiert wird von USA und die restlichen Trümmer bleiben dann in Deutschland. Und das ist dann die Restwirtschaft. Und wir werden eben halt in ein Mittelalter zurückfallen.
Er ist ja nicht der Erste, der Herr Dr. Weimer, der das äußert, sondern viele große Wirtschaftsführer und Lenker oder CEOs haben sich inzwischen aus der Hecke gewagt und ähnliche Äußerungen getätigt. Aber Herr Weimer ist ganz klar, er ist auch nicht wütend, sondern er ist wirklich angefasst, tief besorgt und sagt wörtlich, ich habe die direkte Kenntnis, was die internationalen Investoren über Deutschland sagen. Das ist O-Ton, was, also Originalton, was die Investoren mir als deutschem Börsenchef, dem Mr. DAX, sagen. Seine Zusammenfassung, so schlecht wie jetzt war unser Ansehen in der Welt noch nie, noch nie. Und Weimer sei viel mit sogenannten Long-Investoren in Kontakt, also Versicherungen und Pensionsfonds, die langfristig und sicher Geld anlegen wollen. News, das Portal hat das hier alles mal zusammengefasst. Und Weimer resümiert über diese Gespräche folgendermaßen, die schütteln nur noch den Kopf. Die sagen mir, wo sind denn eigentlich die deutschen Tugenden geblieben? Wir wissen nicht mehr, wie wir euch in Deutschland lesen sollen. Diese Gespräche mit den Investoren, die hätten fatalistischen Charakter. Die Investoren sagen, wenn ihr so weitermacht, werden wir euch noch mehr meiden.
Ja, also wir sind im Prinzip, und das ist das letzte Wort, ökonomisch gesprochen auf dem Weg zum Entwicklungsland. Und das ist der entscheidende Satz, der gelaufen ist. Und ich glaube, es werden jetzt alle merken, ich meine, wer nicht ganz blind ist, der merkt es sowieso, in welcher Richtung wir unterwegs sind. Es ist ein Eigenzerstörungsprozess, ein Krieg, der von innen heraus gegen sich selbst geführt wird. Das ist eigentlich eine neue Qualität der Kriegsführung, die wir in den Geschichtsbüchern in der Form noch nicht kannten.
Ja, und wir befinden uns in dem Prozess, über den wir oft schon gesprochen haben, mit Beginn der Mikrobenkrise. Wir sind in einem Nadelöhr, da bleiben wir auch noch ein bisschen. Und unsere Herausforderung, unsere Challenge an jeden Einzelnen heißt, wir müssen persönlich in unsere Entwicklung kommen und uns stärken lernen, unbeeinflusst von Panikmache, von Propaganda und anderen Zielen, die uns ja sehr beeinflussen wollen. Ihr Lieben, bleibt stark, geht raus an diesem herrlichen Wochenende, nährt das Schöne in euch.
Ja, alles Liebe auch von mir und bis dann. Ciao, ciao.